Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Diagnose Zukunft. Heute ist mein Gast Marc Benkler, CEO bei den Median-Kliniken in Deutschland. Schön, dass du da bist, Marc. Ich freue mich sehr.
Vielen Dank für die Einladung, Max. Dankeschön.
Du bist in der Reha-Branche aktiv. Da wir ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen aus den verschiedensten Teilen des Gesundheitswesens haben, würde ich gerne nochmal so einsteigen, dass wir vielleicht einen ganz kurzen Abstecher machen in die Reha-Branche, was euch da gerade so umtreibt, wie die Stimmung ist im Gesundheitswesen. Haben wir durchaus ein bisschen das Kriseln an der einen oder anderen Stelle, einfach um mal zu verstehen, wo ihr da gerade steht. Und dann hast du auch ein kleines Geschenk mitgebracht, auf das wir danach nochmal eingehen können. Und dann wollen wir uns danach auch dem Thema KI widmen und was euch da so umtreibt.
Sehr gerne. Ja, also vielleicht vorweg, also bei Median sind wir sehr bekannt für das Thema Rehabilitation. Wir sind auch größter Anbieter in Deutschland mit über 80 Kliniken. Neben der Rehabilitation haben wir aber auch Frührehabilitation und das zählt formal ins Akutgeschäft, ist aber tatsächlich auch rehabilitativer Anteil und wir haben auch im Unternehmen auch noch den Bereich Sototherapie, also auch noch eine Besonderheit, was Median auch so spannend macht für mich als Unternehmen, weil es einfach so unheimlich breit ist und wirklich den Menschen an vielen Stellen abholt mit all den Sorgen, Nöten, die er hat, mal medizinisch, mal tatsächlich auch ein bisschen gesellschaftlich und wieder zurück ins Leben. Das ist auch schon die schöne Brücke. Was ist eigentlich Rehabilitation? Was machen wir? Also vorweg, glaube ich, was man gerne vergisst bei dem Begriff Reha, dass Reha eigentlich ein Teil der Prävention ist. Das stand schon in alten Lehrbüchern, wird nur gerne vergessen, dass wir eigentlich tertiäre und auch sekundäre Prävention machen. Sprich, den Menschen helfen nach einer aufgetretenen Erkrankung oder einem Leiden mit einem, der Gesetzgeber würde sagen, die Teilhabe am Leben wieder möglich zu machen, am Ende aber auch wieder die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen oder wirklich dafür zu sorgen, dass die Spät- und Langzeitschäden so minimal wie möglich sind und jeder so gut wie möglich letztlich sein medizinisches Ereignis überstehen kann und wir so ein bisschen die Brücke bauen, wieder zurück ins Leben. Wie kommt man denn damit zurecht? Deswegen sind häufig unsere Fragestellungen natürlich medizinisch-therapeutisch, ganz oft aber auch ehrlich gesagt sozialmedizinisch. Wie geht man plötzlich mit einem Handicap, das man plötzlich durch eine Erkrankung erlitten hat, im Alltag um? Wie kann man das umsetzen? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie machen das andere? Und das ist also sehr, sehr schön, weil wir auch den Patienten sehr lange auf einer Reise begleiten. Im Regelfall mindestens 3 Wochen oder länger, je nach Indikation. Und wirklich der Patient dann in der Zeit auch wirklich als Mensch wahrgenommen wird mit seinem sozialen Umfeld. Man kennt die Familie, die kommen zu Besuch. Man kennt die Freunde häufig. Man kennt die Vorlieben. Man kennt so die Hobbys und kann individuell auf den Patienten eingehen und ihn wieder zurück ins Leben begleiten mit seinen Handicaps, die er hoffentlich so weit wie möglich dann abgearbeitet hat und wieder überwunden hat. Aber manches kann man dann auch medizinisch nicht mehr heilen, aber dann helfen wir, damit bestmöglich wieder umzugehen. Also wirklich ein ganz, ganz toller Job und ich bin auch dankbar, dass wir so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die das wirklich mit Herzblut machen.
Wenn ich Reha höre, dann hat man so den Reflex, an diese klassische Reha-Klinik zu denken, die irgendwo entweder am Meer oder in den Bergen ist, wo man so früher gesagt hätte, man fährt da auf Kur hin. Ist das heute eigentlich noch so, dass das Standard-Reha-Geschäft oder hat sich das mittlerweile verändert?
Das Bild ist in der Tat, wie du es beschreibst. Ich kenne noch ein anderes extremes Beispiel. Erst Fango, dann Tango und alles, was man so gehört hat. Das ist, glaube ich, das Bild, das viele auch noch wirklich haben. In der Zwischenzeit hat sich das völlig gewandelt. Das ist ein medizinisch-therapeutisch hoch ausgefeiltes Konzept, das erarbeitet wurde. Und das ist auch, ich glaube, für viele Rehabilitanten schon fast schon Rehabilitationsstress, sage ich mal, weil die ein sehr, sehr ausgearbeitetes, evidenzbasiertes Programm durchlaufen und von Therapie zu Therapie geleitet werden. Und das ist, ich glaube, ich hat weit weg von Urlaub oder Kur zu tun, ganz im Gegenteil. Aber viele erkennen es auch genau als das an. Und natürlich sind Reha-Kliniken beliebt an der See, beliebt in den Bergen, aber auch viele ganz, ganz tolle Reha-Kliniken an anderen Standorten. Und ehrlicherweise ist das Tagesumfang für einen Rehabilitanten so umfangreich, dass man zwar, glaube ich, die Umgebung genießen kann, aber dann doch der Schwerpunkt dann ganz anderer ist.
Und wie würdest du gerade so den Status quo in der Reha-Branche beschreiben? Was sind gerade so die großen Trends, die euch da umtreiben?
Also wir haben manche Trends und einen Trend nehme ich wahr, aber der ist noch gar nicht so prominent. Und wenn ich jetzt mal die Branche als Ganzes sehe, weil wir sind ja in Deutschland, du kennst es ja gut genug, gerne in Silos eingeteilt, die sich dann wiederfinden in Sozialgesetzbüchern, wenn man weiter zurückguckt, wo das eigentlich herkommt mit den Silos. Aber der Patient hält sich ja nicht an Sozialgesetzbücher, sondern hat ja einen Patientenpfad. Das heißt, der Patientenpfad beginnt ganz vorne mit irgendeinem medizinischen Ereignis, geht dann in die Akutklinik. Und die Akutklinik als Sektor steht da gerade relativ vor einer großen Reform, vor einem großen Umbruch, wo wir jetzt schon sehen, die Verweildauern verkürzen sich und spätestens mit Umsetzung der Krankenhausreform und der Zentralisierung wird das nochmal viel, viel deutlicher werden. Was aber auch bedeutet, dass der Patient danach auf das Leben nach der Akutklinik medizinisch in einem deutlich früheren Stadium ist, also noch nicht so ausgenesen, wie wir es aktuell kennen oder aus der Vergangenheit und vor allem sozialmedizinisch gar nicht abgeholt. Dazu kommen auch wieder gesellschaftliche Trends, dass wir früher, was gängig, einen Mehrgenerationenhaushalt zu haben, sprich ein Erkrankter nach einem Ereignis wurde aufgefangen vom Mehrgenerationenhaushalt. Das gibt's häufig nicht mehr. Insofern kommen viele mit einem medizinischen Ereignis in die Akutklinik und stehen da vor der Herausforderung, wie geht's denn sozialmedizinisch weiter? Und das ist ein Punkt, der wird immer wichtiger und, glaube ich, im Bereich der Krankenhausreform nochmal viel massiver werden, weil einfach die Entlassungen deutlich früher werden, die Morbiditäten steigen eher durch Multimorbiditäten in der Gesellschaft. Insofern kommt da eine Welle auf uns zu, auf die ich mich einerseits freue, weil ich glaube, wir können wirklich helfen. Andererseits ist die Herausforderung natürlich, reformiert wird ein Sozialgesetzbuch, ein Silo und unser Silo ist quasi noch gar nicht so wirklich betrachtet, das Silo Rehabilitation dabei und deswegen ist auch mein Bestreben, immer wieder klar zu machen, wo ist eigentlich unsere Aufgabe und deswegen bin ich auch dankbar, das heute nochmal darlegen zu können, dass unser Job genau da ist, den Patienten da abzuholen, wo er ist. Das wird früher sein, das wird mit größeren Herausforderungen sein, aber ihm am Ende zu begleiten auf dem Weg zurück ins Leben. Und das war der inhaltliche Faktor, der in den nächsten Jahren ganz massiv kommen wird und auch in einer Beschleunigung, wie es, glaube ich, die Branche selten erlebt hat, um ehrlich zu sein.
Ich fand es super spannend, als du vorhin gesagt hast, Reha ist auch Prävention auf eine gewisse Art und Weise. Das ist ja eines der großen Themen, wo, glaube ich, alle sich einig sind. Ja. Als Gesellschaft, als Gesundheitssystem investieren wir viel zu wenig in Prävention. Ist das auch eine Rolle von Reha, die du zukünftig vielleicht noch mehr siehst, auch in der sozusagen primären Prävention? Oder auch unter dem Stichwort Longevity, was ja irgendwie so eine Sonderausprägung von Prävention gerade wird?
Total. Also einerseits haben wir mal die klassische Rehabilitation nochmal medizinisch oder fast schon eher gesundheitspolitisch durchleuchten lassen und gesundheitsökonomisch, hatten dazu nochmal eine Studienauftrag gegeben, die auch alte Daten wieder bestätigt hat und sogar noch den Effekt, den sozioökonomischen Effekt einfach nochmal übertroffen hat. Sprich, jeder Euro, den man investiert in Prävention, zahlt sich langfristig mehrfach aus. Das hat auch die Deutsche Rentenversicherung nochmal in einer Studie bestätigt. Also ist das grundsätzlich immer wertvoll und sinnvoll, was wir da tun. Weil die Frage muss man sich grundsätzlich als Leistungserbringer schon auch stellen bei begrenzten Mitteln. Und am Ende gehen wir mit Mitteln um von Steuerzahlern und Krankenkassenmitgliedern. Das ist mir dann schon bewusst, dass es dann auch wirklich gut und sinnvoll investiert wird. Und dann ist schon der Punkt, den hast du völlig richtig erkannt. Wir sind natürlich sekundär- und tertiäre Prävention und eigentlich im besten Fall fängt man ganz vorne an, sprich bei der primären Prävention. Und da bin ich ganz dankbar, dass es da jetzt auch sehr intensive Initiativen gibt, in die wir jetzt auch sehr, sehr aktiv mit einbringen als Anbieter. Und im Bereich nennt sich zum Beispiel RV-Fit, ist ein Programm der Deutschen Rentenversicherung, wo man auch schon, bevor man krank ist, in einem gewissen Screening wird einem da nahegelegt, es macht jetzt Sinn, bevor irgendwas auftritt, schon mal das Know-how einer Reha-Klinik zu nutzen, um mit Therapeuten und Spezialisten zu sprechen, damit eben das Ereignis gar nicht erst eintritt, weil das ist das Allerbeste. Das ist ein Punkt, der uns auch sehr wichtig ist und das sieht man auch, es wird sehr, sehr gut in Anspruch genommen, weil auch schon da geht es nicht um somatische Leiden, es geht auch häufig um im Bereich Mental Health, um immer größere Druck und eine immer größere Nachfrage, die wir sehen und dann gerade im kommenden Jahr dann nochmal viel aktiver werden wollen. Longevity hast du noch gesagt, das ist auch ein wahnsinnig spannender Bereich, den wir uns zum Teil angucken. Also ich gucke mir das durch, also ich bin natürlich per se fürchterlich neugierig, du kennst mich, aber ich bin immer auch viel neugieriger, da so ein bisschen das Thema Evidenz dabei zu erkennen, weil man immer trennen muss in meiner Welt zwischen wirklich medizinische Therapie mit Evidenz oder fühlt man sich einfach gut, es hat eher einen Wellness-Charakter.
Ja.
Und da will ich mich auch als Gesundheitsunternehmen ganz klar abgrenzen. Wellness ist gut, ist richtig, aber das ist nicht unser Auftrag im Sinne der Beitragszahler oder der Krankenkassenbeiträge. Das darf jeder Bürger für sich selbst entscheiden, wie viel Wellness er will. aber nicht zulasten der Kassenbeiträge oder der versicherten Beiträge aus der deutschen Rentenversicherung. Deswegen gucken wir uns ganz genau an, wo macht Longevity Sinn und wo gibt es einen Benefit dafür. Und da gibt es zum Beispiel eine Therapie, die hatten wir mal mehr oder weniger experimentell im Bereich der Long-Covid vor Jahren etabliert und dann getestet und auch über Studien dann auch evidenzbasiert den Beweis antreten können, dass es hilft, eine sogenannte IHHT, die wir jetzt dann auch momentan dabei sind auszurollen in einzelnen Kliniken, um dort eben auch das Angebot für Nicht-Long-Covid-Patienten und da gibt es jetzt auch immer mehr Evidenz und die ersten positiven Studien, die das auch belegen, dann auch das Angebot zu erweitern. Das gehört typischerweise in den Komplex Longevity.
Jetzt merken wir bei dem ganzen Prävention-Longevity-Thema, fast ähnlich wie Technologie ist das gerade sehr schnelllebig. Gefühlt kommt da irgendwie die ganze Zeit, kommen irgendwelche neuen Trends auf den Markt. Ja. Der, ich sag mal, ganz stark evidenzbasierte Ansatz, das dann auch in Vergütungszyklen reinzubekommen, ist ja oft dann doch ein langsamerer Prozess. Ja. Wie schaust du da drauf? Glaubst du, das ist ein Hindernis oder es ist doch genau richtig, sozusagen, dass es ein bisschen langsamer ist, dafür aber qualitätsgesichert, eben weil das auch mit den Beiträgen einhergeht?
Ich nehme es auch relativ, also für mein Gefühl natürlich zu langsam war, nehme aber schon wahr, dass da, wo die Evidenz sehr schnell, sehr deutlich ist, dass man schon immer Partner findet, auch auf Seiten der Kostenträger, mit denen man dann Projekte umsetzen kann, wenn es auch mal SPLO-Projekte sind. Mal ein Beispiel, was wir in der Vergangenheit begonnen hatten und dann auch wirklich zu einer Vergütung führen konnten nach viel in Erstinvestitionen, aber das gehört mit dazu. Wir haben eine eigene Abteilung, die sich immer mit innovativen Konzepten beschäftigt, den Markt screent, was kommt so ein bisschen, was kommt am Markt, andererseits auch, wo ist der Need in den Kliniken, was wünschen sich Rehabilitanten, was gibt es und das matcht so ein bisschen und dann entscheiden wir uns immer wieder, Piloten selbst zu machen, die wir dann selbst finanzieren und dann so in quasi unternehmensinternen Ministudien dann einfach mal testen, gemeinsam mit Rehabilitanten. So haben wir vor Jahren begonnen, auch schon Virtual Reality einzusetzen. Also eigentlich würde man sagen, das ist ja gar nicht mehr ganz neu. Richtig, im Gesundheitswesen ist es in Deutschland dennoch neu.
Ja, cutting edge.
Genau, total cutting edge. Aber auf jeden Fall Gesundheitswesen neu. Und wir haben begonnen im Bereich der Angsterkrankungen. Und da ist es einfach so logisch, dass es dort wertvoll ist. Also mal ein Beispiel. Wenn ein Patient, also dafür würde man keine Reha-Aufenthalt bekommen, aber wir gehen mal davon aus, der hat eine Arachnophobie, also Angst vor Spinnen, da würde ich mich jetzt auch schon latent dazuzählen, um ehrlich zu sein. Dann wie therapiert man das aktuell? Man würde in einer Rehabilitationsaufenthalt würde man Entspannungstechniken beibringen und viele andere Techniken auch und Selbstawareness. Jetzt ist es aber auch eine Möglichkeit, einfach eine Virtual Reality Brille aufzusetzen, den Patienten und langsam zu exponieren unter Begleitung, sodass er direkt sehr, sehr schnell schon exponiert wird und unter Begleitung sich dann an verschiedene Stufen herantasten kann und lernt, mit dieser Angst umzugehen und entsprechend so diese Coping-Mechanismen aneignet. Und das ist so logisch und faszinierend, wenn man dann diese Brille mal aufhat. Am Anfang sitzt man so wie hier und dann ist eine kleine Spinne in der Ecke. Und dann am Ende ist es quasi fast wie Dschungelcamp, überall riesige Spinnen um einen herum. So muss man sich das vorstellen. Und am Ende lernen die Menschen damit umzugehen. Und aus vielen Studien kennen wir jetzt auch, dass Virtual Reality so echt ist für den Kopf, dass er am Ende nicht unterscheidet. Insofern kann man dieses Umprogrammieren, den Umgang damit einfach perfekt und gut lernen. Das war anfangs nicht vergütet. Wir haben es lange Zeit vorfinanziert als Unternehmen, weil wir fest daran glauben und auch den Benefit gesehen haben und die Rehabilitanten auch gesagt haben, der Effekt ist so viel besser. Sie wünschen sich das gerne immer und damit konnten wir dann auch den ersten Kostenträger, in dem Fall eine Rentenversicherung, überzeugen, dass diese Investition dann auch mitgetragen wird über einen speziellen Umlageschlüssel, dass wir dann auch in der Chance sind und die Möglichkeit haben, das inzwischen entsprechend zu skalieren. Also was kann man punktuell als Piloten immer vorfinanzieren? Am Ende, wenn es dann in Richtung Regelversorgung geht, muss das natürlich auch entsprechend mitgetragen werden. Und da bin ich froh, dass wir überzeugen konnten, auch Daten liefern konnten, die einfach den Benefit beweisen konnte, sodass wir da schon auf dem Weg sind, das wirklich auszurollen. Und ich hoffe sehr daran, ich glaube fest daran, dass wir da auch bald ein flächendeckendes Angebot haben. Und dann war Angsterkrankung ehrlich gesagt nur der erste Baustein. Wir rollen gerade den nächsten Baustein aus, wo es dann darum geht, mit dem Thema Alkoholsucht besser umzugehen. Wo man dann mit der Virtual Reality plötzlich generieren kann, jetzt sitzt jemand an der Bar und ihm wird ein Bier angeboten. Wie geht man in dieser Situation damit um? Das sind ja die Schwierigkeiten im Alltag. Ja, einfach diese Alltagssituationen. Ja. Oder du gehst einkaufen und du siehst plötzlich im Supermarkt dein Lieblingsbier auf Augenhöhe. Und genau das ist so gut hinterlegt inzwischen in der Software. Die haben über 60 verschiedene Biersorten, dass man wirklich bei jedem das Lieblingsbier hat. Und mal das ich bin zu bemühen. Aber so kann man diesen Suchtdruck, dieses Craving so realitätsnah provozieren und lernen, damit umzugehen, dass der Effekt am Ende auch deutlich besser ist, genauso zu therapieren. Und das sind schon Dinge, die finde ich faszinierend, weil Virtual Reality ist State of the Art, sollte es eigentlich sein, mehr oder weniger. Und wenn man dann noch so einfache Fälle hat, wo man so schnell Menschen helfen kann, dann freue ich mich, dass wir da so ein bisschen der Enabler am Markt sein können.
Finde ich wirklich, ist ein super, super cooles Beispiel und auch schön zu sehen, dass in der Reha dieser sozusagen Outcome-Mechanismus ja doch irgendwie eine größere Rolle spielt. Ich finde das immer, wenn man sich so die verschiedenen Anreizsysteme, die wir im Gesundheitswesen haben, jetzt gerade auch im Akutkrankenhausbereich, zum Schluss kommt man, finde ich, immer irgendwie dazu, dass man so dieses richtige Anreizthema nur dann lösen kann, wenn das Outcome oder die Qualität in den Vordergrund gerückt wird. Und das fand ich an dem Reha-Sektor schon immer spannend, durch das Involvement der Rentenversicherung als Kostenträger, die da ja einen anderen Qualitätsblick auf das Ganze haben, auch aus dem eigenen Anreiz wieder die Arbeitsfähigkeit sozusagen herzustellen, dass der Reha-Sektor da eigentlich ja eine gewisse Vorbildrolle einnimmt, kann man so sagen, oder?
Absolut. Und das Schöne ist auch, man trifft dort wirklich mit guten Ideen auf offene Türen. Also das sind wirklich, ich glaube, du bist ja auch einer der Überzeugungstäter im Gesundheitswesen und das sind eben auch Überzeugungstäter. Und wenn man die Beispiele nennt oder Beispiele Virtual Reality, das hatten wir uns gemeinsam angeguckt, dann sind die Vertreter gekommen aus der Rentenversicherung, haben sich das live angeguckt und haben gesagt, wie ist das denn? Und dann mit Patientinnen gesprochen, haben gesagt, ja, Patientinnen, haben gesagt, genau das wollen wir. Wir glauben daran, wir haben das gesehen, wir glauben daran. Und wir wollen damit einfach starten. Und das ist ein tolles Miteinander, weil wir da noch so ein bisschen im Spiel, theoretisch würde man sagen, im Vertrauen miteinander umgeht, dass man gemeinsam was Gutes glaubt. Häufig schon die erste Inzidenz und Evidenz hat, dass es funktioniert und den Rest schafft man gemeinsam. Also nicht nach, wir brauchen eine riesige RCT-Studie über 7 Kontinente und haben nach 5 Jahren irgendwelche Ergebnisse, sondern wir haben erste extrem starke Hinweise und dann gehen wir gemeinsam weiter, wie kann es vielleicht noch besser werden, um dafür aber schneller Menschen helfen zu können. Und das finde ich schon einen ganz, ganz tollen Ansatz auch an die Partner aus der Deutschen Rentenversicherung, die da wirklich Partner sind an der Stelle.
Hört sich an wie eine richtig gute Grundlage für Innovation.
Absolut. Das macht auch große Freude, weil gerade dieser Sektor so wichtig ist und das sehen wir an vielen anderen Beispielen auch, weil es uns gelingt, die Menschen 3 Wochen zu begleiten und deswegen sind wir im viel intensiveren Austausch, als man es in der Akutklinik ehrlicherweise sein kann, bei den Verweildauern, die man dort hat. Also kein Vorwurf an alle Kolleginnen und Kollegen dort, die machen ihren Job richtig gut, aber man hat natürlich immer erstmal ganz viel medizinischen Aufwand, das ist um ein Akutproblem zu lösen, vielleicht ein Notfall-OP oder den Schlaganfall zu beseitigen über Thrombektomie oder ähnliches. Das ist ganz viel Aufwand und dann hat man noch kurze Restzeit, wo der Patient eigentlich noch dabei ist zu begreifen, was ist ja eigentlich passiert, kommt ja in einer ganz neuen Realität an. Insofern kann man das, glaube ich, gar nicht anders begleiten. Aber das ist eben unser Job, dann den Patienten mitzunehmen auf die Reise danach und auch Dinge, die ihm später helfen können, einfach nochmal mitzugeben. Anderes Beispiel ist auch, es gibt die eine oder andere telemedizinische Nachsorge. Da gibt es auch eine telemedizinische Nachsorge für Herzinsuffizienzpatienten. Ist in anderen Ländern etabliert. In Deutschland kommt es punktuell. Gibt es auch tatsächlich eine DIGA, die ist da zugelassen. Und wir haben einfach mal getestet, wäre das vielleicht für unsere Patienten was? Das war sonst immer relativ schwer, diese DIGA an den Markt zu bekommen, weil es schwierig ist, im ambulanten Setting in 12 Minuten eine DIGA zu erklären. Ja. Man kann die verschreiben, aber den Patienten heranzuführen, wie integriert die meinen Alltag, was macht die, wie muss ich reagieren, wie rufe ich die vielleicht auf und was ist denn, wenn ich mein Passwort vergessen habe. Die Dinge des Alltags, die für alle ja die Schwierigkeiten sind und die Stolpersteine, die können wir aber in 3 Wochen einfach überkommen und den Patienten an Bord nehmen und anleiten, dann tatsächlich solche Dinge auch zu nutzen. Insofern ist es ein ganz wertvoller Zeitraum, um auch die Digitalisierung und die technischen Möglichkeiten, glaube ich, viel, viel, viel besser an den Kunden und in dem Fall an die Patientinnen und Patienten zu bringen, weil wir die begleiten können auf dem Weg.
Ich finde es auch ganz spannend. Man sagt ja, eigentlich der größte Hebel, den wir im Gesundheitssystem haben, ist Verhaltensänderung bei den Menschen. Ja. Und du hast gerade gesagt, die Leute bleiben im Schnitt so 3 Wochen bei euch. Das ist auch aus dieser Opportunity heraus natürlich eine ganz andere Möglichkeit, wirklich eine Verhaltensänderung, die eine gewisse Nachhaltigkeit hat, irgendwie herbeizuführen. Wahrscheinlich hat die so keiner im Gesundheitswesen.
Die hat sonst keiner im Gesundheitswesen. Ja. Und es gibt noch ein Instrument, wo man noch ein bisschen weitergehen kann. Es gibt die sogenannte Reha-Nachsorge. Also wir wissen aus Untersuchungen, dass ca. 40 Rehabilitanten nach Abschluss der Rehabilitation noch profitieren von einer sogenannten Nachsorge. Da gibt es jetzt Programme. Typischerweise geht man in eine Reha-Klinik als Nachsorgepatient und nimmt diese Angebote wahr. Jetzt gibt es aber durchaus Rehabilitanten, die danach wieder ins Berufsleben direkt einsteigen können, zum Glück. Die aber vielleicht Vertreter sind. Deswegen, die können nicht Montag bis Freitag in einer Gruppe teilnehmen.
Ja.
Die sind vielleicht einfach aktiv in ganz Deutschland oder wohnen vielleicht weit weg von einer Reha-Klinik. Nicht alle Rehabilitanten wohnen in der Nähe einer Klinik, die sowas anbietet. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit der digitalen Nachsorge. Und da bin ich auch sehr froh, dass wir da sehr früh uns als Unternehmen schon entschieden hatten, eine eigene digitale Nachsorge aufzubauen, mit einem eigenen digitalen Nachsorgezentrum. Da sitzen in Düsseldorf inzwischen über 60 Mitarbeitenden in allen Professionen. Das ist wie eine Reha-Klinik eigentlich abgebildet, die dann in Interaktion mit einer App und in Interaktion direkt über Telemedizin mit den Rehabilitanten in der Nachsorge dann weiterarbeiten. Und der große Vorteil ist natürlich, jetzt haben wir 3 Wochen schon mal die Möglichkeit, den Patienten mit oder den Rehabilitanten mitzunehmen auf die Reise. Und jetzt all das Erlernte in den Alltag umzusetzen, ist ja nochmal so ein gewisser Bruch,
ja,
im System.
Ja.
Und da können wir nochmal begleiten. Sagen, wie gelingt es, all das Erlernte wirklich in den Alltag umzusetzen? Was sind die Herausforderungen? Wo tut vielleicht doch noch irgendwas an irgendeiner Stelle weh nach einem medizinischen Ereignis. Und das ist wahnsinnig spannend und auch ein ganz, ganz toller Bereich. Und auch bin ich auch sehr froh, dass wir unsere Mitarbeitenden so engagiert dabei sind, weil das ist eigentlich sollte man meinen, ein distanziertes Verhältnis, weil man sich häufig gar nicht so wirklich live sieht, logischerweise. Aber es funktioniert so intensiv gut und zeigt auch nochmal, dass man nicht alles physisch machen kann, sondern man kann auch ganz, ganz viel Therapie, ganz, ganz viel Vertrauen, ehrlich gesagt, auf digitalen Weg erreichen.
Und sind das, jetzt mal interessenshalber gefragt, sind das alles Leistungsbausteine, die dann nur von der Rentenversicherung finanziert werden oder ist das auch in Fällen, wo man über die GKV und die Reha kommt, möglich?
Also aktuell ist es ein typisches Programm der deutschen Rentenversicherung.
Ja.
Aber wir sind schon in sehr intensivem Austausch auch mit GKV, weil die schon auch verstanden haben, wie kraftvoll einfach das Momentum
ja.
ist, der Nachsorge
ja.
und gerade der Verstetigung der Erfolge eigentlich, weil
ja.
darum geht es ja am Ende. Und das verstehen auch die gesetzlichen Krankenversicherungen, dass wir da schon in sehr vielen intensiven Austauschen sind und eher die Frage ist, inzwischen gibt es ein Commitment, wir wollen es irgendwie möglich machen, momentan gucken wir uns auch den Weg, aber das ist eher ein juristischer Weg, den man gerade
ja.
durch den Dschungel findet, aber auch den finden wir
ja.
gemeinsam. Wenn beide wollen, schafft man es
ja.
immer.
Ja, der klassische SGB-Dschungel.
Du kennst ihn bestens.
Und jetzt hast du gerade auch schon Technologie und Digitalisierung angesprochen und passend dazu hast du mir ein kleines Geschenk hier mitgebracht.
Ich dachte mir, das konnte ich mir nicht nehmen lassen, weil ich glaube, also du hast ja gerade auch schon gesagt, du hast sowas in deinem Leben noch nie live bedienen müssen, muss man dazu sagen. Das ist ein Faxgerät. Und ich dachte mir, ich mache mal so ein kleines, soll fast wie ein Museumstück aussehen, weil das Faxgerät, ein historisches Kommunikationsmittel im deutschen Gesundheitswesen for Recare. Ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann hinter uns lassen könnten, weil das ist wirklich eine Herausforderung, mit diesem Kommunikationskanal in der heutigen Informationsdichte umzugehen. Dafür war es nie gedacht. Ich glaube, es war mal toll zu der Zeit, als es erfunden wurde, als man plötzlich schneller als per Brieftaube oder Post was verschicken konnte. Aber jetzt sind wir ganz woanders. Jetzt haben wir Datenmassen, die man einfach schwer in ein Faxgerät packen kann, auf ehrlicherweise. Und dann zum Beispiel auf mal ein kleines Beispiel, wo wir schon über Digitalisierung auch jetzt bei uns ein bisschen die Mitarbeiter zum Glück entlasten können. Häufig bekommt man ja noch, wenn man nicht Recare nutzt, sehr, sehr lange, umfangreiche Faxe im Entlassbericht zugesendet. Und die sind auch manchmal in den Seiten unterschiedlich gedreht. So war ich. Und das Team, das bei uns das erstmal bearbeitet, das sogenannte zentrale Reservierungssystem, die gucken sich immer diese Faxe an und müssen dann zum Teil, ich war mal in einem, dann hat mir mein Kopf so von links nach rechts gehen sehen. Das war einfach das Momentum, als die Seiten unterschiedlich waren.
Ja.
Einfach mal Kopf mal oben geschrieben, mal nach unten und dann haben die immer den Kopf so gedreht und man hätte auch umklicken können, aber mit jeder Seite umklicken haben die nicht gemacht, die haben nur den Kopf so gedreht, um zu lesen, was steht denn da eigentlich? Und das sind die Momente, wo man sich denkt, das darf eigentlich nicht mehr sein in Deutschland im Jahr 2025 und auch da investieren wir gerade in RPA-Modelle, die das dann automatisiert, die relevanten Daten auslesen, damit das einfach in Zukunft nicht mehr passiert und der Nacken geschont wird der Mitarbeitenden und wir einfach schnell an die relevanten, wichtigen Daten kommen.
Ja, ich glaube, das ist auch so eins der Themen, ich bin ja als Quereinsteiger ins Gesundheitswesen gekommen und wir hatten vorhin schon drüber gesprochen. Ich habe tatsächlich vorher nie ein Faxgerät wirklich physisch gesehen und ich finde es bis heute unglaublich, dass sich das so sehr als Infrastruktur gehalten hat. Und ich weiß auch, ich hatte schon mehrere Momente jetzt in diesen letzten 8 Jahren, wo ich dachte, okay, jetzt muss es eigentlich vorbei sein. Wo zum Teil dann ja auch Landesdatenschutzbeauftragte sich schon so positioniert haben, dass sie eigentlich relativ klar gesagt haben, das Fax ist aus unserer Sicht nicht DSGVO-konform. Mhm. Aber die Abhängigkeit davon im Alltag ist einfach so groß, dass die Leute zum Teil keine andere Wahl haben, als das zu nutzen. Es ist eigentlich unfassbar, dass das, du hast gesagt 2025, dass das noch unser Status quo ist in vielen Bereichen.
Es ist in der Tat erschreckend, aber da bin ich froh, dass es ja schon auch politische Initiativen gab. Ich meine, wir kennen all die Regulatorik, DSGVO ist, glaube ich, für uns alle eine Herausforderung, muss man dazu sagen, aber mit der müssen wir ja alle irgendwie leben und es gibt ja auch Wege, damit zu leben. Ja. Wir können viel drüber philosophieren, ob wir die, wo die vielleicht übertrieben sein mag oder nicht, aber sie ist dennoch geltendes Recht. Insofern gibt es daran keinen Weg dran vorbei und mit Sicherheit auch immer eine Anekdote, weshalb die so hart wurde, weil irgendwas vielleicht mal schiefgelaufen ist.
Ja.
Aber jetzt gibt es ja auch Möglichkeiten, trotz DSGVO immer noch es zu entzerren, zu vereinfachen über technische Möglichkeiten. Und das ist ja zum Beispiel jetzt auch deine Plattform ein wunderbares Beispiel, wo es dann gelingt, das Fax eben überflüssig zu machen, weil das die relevanten Daten automatisiert sind, digitalisiert sind, sofort online zugänglich sind. Das hilft uns allen sehr im deutschen Gesundheitswesen. Und ich glaube, da fehlt so die Brücke. Und da warst du, glaube ich, auch ein Brückenbauer im System, der das verstanden hat, einfach von einem SGB ins andere SGB braucht man eine sinnvolle Brücke. Und dann brauchen wir immer wieder auch den Gesetzgeber, der uns ein bisschen unterstützt. Mal ist das KHZG, mal vielleicht der Transformationsfonds, wo man sagt, es tun sich auch Möglichkeiten auf, auch entsprechend investieren zu können, dass man diese digitalen Brückenbauer entsprechend investieren kann. Oder jetzt die RPA-Bots bei uns, das ist einfach so eingängig, dass wir unsere Mitarbeitenden auch unterstützen wollen und entlasten wollen. Das vereinfacht auch den Arbeitsplatz. Das ist der Business Case im Kopf schnell gemacht. Insofern machen wir es da auch mal ohne Anreiz, ohne Unterstützung. Aber häufig braucht man schon den Gesetzgeber auch dazu, der Dinge entweder erleichtert oder zugänglich macht oder mit tatsächlichen Finanzierungsmöglichkeiten so ein bisschen anschiebt.
Ja, wir versuchen da auf jeden Fall unseren Beitrag zu leisten. Ich finde das auch faszinierend, was wir da zum Beispiel an Geschichten aus der Praxis gehört haben, wenn man auch über Papierverbrauch und so nachdenkt. Wir hatten manchmal Akutkrankenhäuser getroffen, wo uns der Sozialdienst gesagt hat, ja, für jene Überleitung, die ich hier mache, schicke ich einen Serienfax mit allen Dokumenten an so eine riesige Liste von, die Pflege ist ja noch fragmentierter als die Reha, allein von der Anzahl her, an zum Teil 120 Pflegeheime. In der Region. Und wenn du dann pro Überleitungsfall 120 mal 10 Seiten rechnest, bist du schon bei 1200 Papierseiten für eine einzige Überleitungsanfrage und das dann multipliziert mit einem vierstelligen Betrag pro Jahr und das nur für ein einziges Krankenhaus, für diesen nischigen Fall. Also ich glaube, das führt auch nochmal in den Dimensionen vor Augen, was für eine unglaubliche Verschwendung an Ressourcen das eigentlich ist.
Absolut. Also eigentlich müsste man dir den ESG-Preis des deutschen Gesundheitswesens verleihen, weil wir so viel Papierverbrauch wirklich reduzieren könnten. Und ich sehe jetzt auch, dass das erste Mal in Digitalisierung, wir haben gerade schon festgestellt, ich bin dann doch schon irgendwie 10 Jahre älter und sehe 20 Jahre älter aus als du, aber in den 10 Jahren war es ganz spannend, so die Digitalisierung mitzuerleben und immer hat man gehofft, und jetzt, wenn wir die nächste Stufe haben, dann sparen wir Papier und alles wird leichter. Die Realität war in den letzten 10 Jahren, also ich würde mal, vor 2 Jahren ist so ein bisschen gekippt zum Glück, war tatsächlich, dann hat man es parallel dokumentieren müssen, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer. Also es wurde digitaler, es wurde komplexer, aber es hat weder Papier gespart noch wirklich den Arbeitsaufwand reduziert. Und jetzt kommen wir endlich an den Punkt, wo sich die ganze Investition der letzten 10 Jahre so ein bisschen wirklich auszahlt, weil wir Basis geschaffen haben. Digitalisierung heißt immer Standardisierung, heißt Daten sind eindeutig verfügbar, Stammdaten sind richtig abgelegt, man hat Datenbanken, mit denen man jetzt arbeiten kann. Und jetzt kann man langsam über Möglichkeiten wie jetzt Recare oder dann tatsächlich, wenn man Richtung AI denkt, hat man endlich die Basis geschaffen, wo man mit den Investitionen in der Vergangenheit jetzt wirklich die Früchte endlich ernten kann und auch der Benefit wirklich kommt und auch wirklich beim Anwender mal zu einer Entlastung führt.
Ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt, den du da ansprichst. Bei mir hat sich auch so das Gefühl herausgebildet, man kann vielen Leuten ihre vielleicht auch Skepsis bei, ich nenne es mal, Digitalisierungsprojekten gar nicht übel nehmen, weil wir tatsächlich im Gesundheitswesen so viel Historie haben mit Projekten, die nie Mehrwert zu den Anwenderinnen und Anwendern gebracht haben, sondern ganz oft einfach Bürokratie auf eine andere Art und Weise abgebildet haben oder vielleicht sogar einen Wert hätten entfalten können, dann aber an der Interoperabilität gescheitert sind, sodass es dann doch wieder zu Doppeleingaben kam und das immer eine relativ frustrierende Experience für die allermeisten waren. Und das finde ich so interessant an der KI-Opportunity, die wir hier haben, weil aus der Natur sozusagen der Technologie heraus wir zum einen so ein bisschen diese Interoperabilitätsbrücke überwinden können, weil wir eben mit unstrukturierten Daten, die, ich sag mal, deutlich zugänglicher sind als jetzt strukturierte Daten, die im KISS abliegen, wo man aber als Drittpartei irgendwie nie so richtig rangekommen ist, zur Hand ziehen kann. Und weil wir auch über Sprach sozusagen Aufnahmen auch nochmal einen anderen Kanal haben, sehr niedrigschwellig weitere Daten zu akquirieren, die sonst vorher auch irgendeine Art von Prozess entweder im schlimmsten Fall auf Papier gelandet sind oder auch in einem KISS-Formular, wo ich sie dann aber nicht mehr weiterverwenden konnte. Ja. Und deswegen glaube ich in der Tat eine ganz, ganz spannende Opportunity.
Absolut. Und auch aus meiner Sicht glaube ich, das Momentum, wo man, wenn man sich ein bisschen europäisch umguckt, haben wir in Deutschland ja wirklich einen gewissen Wettbewerbsnachteil über die Bürokratie. Jetzt gibt es zwei Varianten, damit umzugehen, entweder oder drei. Man akzeptiert es. Können wir uns bei uns nicht vorstellen. Zweite Variante, man glaubt, ein Bürokratieabbau wäre toll, aber wenn wir realistisch sind, wird es uns schwerfallen, Bürokratie abzubauen, weil dann auch oft heißen würde, man würde Regeln fallen lassen, Sanktionen würden wegfallen und dann haben viele Menschen, glaube ich, Sorgen und so sind wir auch nicht sozialisiert.
Ja, haben wir auch nicht so einen guten historischen Track Record.
Ich kann mich an nichts wirklich erinnern, um ehrlich zu sein. Oder der dritte Weg ist einfach damit leben und es einfach überwindbar machen, diese ganzen Hürden, die wir haben. Und deswegen freue ich mich wirklich, weil das ist so wieder ein bisschen ein Reset der Gesundheitssysteme auf technologischer Basis, weil uns da einfach die Bürokratie irgendwann nahezu egal sein kann. Ich muss nur theoretisch alle Sozialgesetzbücher als Prompt einlesen und dann sind die Bedingungen schon mal klar, was funktioniert und dann kann die AI damit arbeiten. Was wollen wir mehr? Ist doch super.
Passend zu dem Thema, wie geht ihr denn bei Median strategisch und organisatorisch um mit diesem Technologie-Shift? Habt ihr dafür eine eigene sozusagen Organisationseinheit? Macht ihr das cross-funktional über alle Bereiche mit bestimmten sozusagen Anreizen? Habt ihr eine KI-Strategie? Wie geht ihr mit dem Thema um?
Wir sind damit ziemlich hemdsärmlich gestartet, um ehrlich zu sein. Bin ich auch immer ein Befürworter davon, weil es dann irgendwie relativ schnell, glaube ich, das Wichtigste kristallisiert sich mit den richtigen Menschen, glaube ich, immer heraus. Und das hat mir ganz früh begonnen, als das aufkam, einfach mal zu überlegen, okay, was sind so Dinge, die repetitiv bei uns häufig vorkommen, die auch für Mitarbeitende belastend sind, weil sie immer wieder das Gleiche antworten müssen oder die gleiche Tätigkeit machen müssen. Und wo gibt es vielleicht schon Beispiele aus Industrien oder Beispiele in der KI, die schon entsprechend Entlastung bringen konnten bei anderen oder aus anderen Industrien oder auch vielleicht sogar international. Und hatten dann vor 3 Jahren so die ersten Modelle mal so langsam versucht zu spielen mit anonymisierten Daten und auch mal ausgedachten Patientenfällen und Anrufen mal zum Beispiel zu simulieren, okay, wir haben mehrere zigtausend Anrufe jeden Monat, wo Rehabilitanten Fragen stellen, berechtigte Fragen. Kann ich mit dem Auto kommen, darf ich parken? Was ist, wenn mein Angehöriger kommt, können wir Kaffee trinken bei Ihnen? Was muss ich mitnehmen? Dürfen meine Freizeitschuhe hinten offen sein oder ist die Stolpergefahr so groß? Also alles berechtigte Fragen. Aber natürlich stellt die jeder aufs Neue. Und wir haben eine 6-stellige Anzahl von Patienten jedes Jahr. Und dann sind das natürlich immer die gleichen Antworten. Und dann haben wir das erste Mal begonnen, diese Fragen zu systematisieren und damals noch sehr un-AI-artig in die Excel-Tabelle zu packen. Wie ist die Antwort eigentlich von jeder Klinik? Und haben dann das erste AI-Modell mal drüber laufen lassen und dann simuliert und dann festgestellt, das, Wahnsinn, war völlig powerful. Das war 80% der Fragen konnten wir damit dann tatsächlich in diesem Mini-Proof-of-Concept und das war eher Also das war schon mit einem befreundeten AI-Entwickler, ein Projektmitarbeiter von mir und ich, wir haben das irgendwie zu dritt so ein bisschen so fast schon garagenartig mal getestet, ja. Um zu sagen, okay, jetzt müssen wir es richtig anpacken, es funktioniert. Und so ging das dann los und ist auch ein Projekt, das haben wir dann später mit dem externen Partner weiterentwickelt und das wird jetzt gerade schon mehr und mehr eingesetzt, ist schon im Arbeiten und entlasse zunehmend unsere Mitarbeitenden tatsächlich von Standardfragen. Hilft auch allen, weil natürlich diese Fragen auch immer so gewisse, da musste man vielleicht auch mal 5 Minuten warten, bis einer eine Antwort geben konnte. Jetzt haben wir zumindest die häufigen Antworten automatisiert sofort. Spezialantworten haben ja immer noch die Spezialisten, so Second Line dahinter setzen, die die Fragen schon mal aufnehmen können. Das macht allen plötzlich wahnsinnig viel Freude. Der Use Case war irgendwie völlig klar, aber das war so ein bisschen eigentlich ein Zufallsbefund. Das Thema haben wir dann nochmal weitergemacht, wo es dann auch schon aufkam, wo wir dann aus festgestellt haben, aus Speech-to-Text können wir ganz viel machen. Das war so das Learning und dann war auch die Idee, okay, aus Speech-to-Text machen wir aus Text, machen wir Structured Data und wenn es gut ist, muss das noch direkt ins KISS und wenn daraus aus den KISS-Daten wieder ein Ask-Brief direkt kommt, ist das Ziel und haben damit vor knapp 2,5 Jahren uns mal auf den Weg gemacht. Das war auch eine Studierendengruppe der MSH, da hat man damals auf den Weg geschickt, kann sowas funktionieren, wie kann das funktionieren, können aktuelle Modelle das schon? Dann auch erfundene Patientendaten mal genommen und geguckt, könnte das funktionieren, erfundene Gespräche simuliert und siehe da, es hat funktioniert plötzlich mit damals öffentlich zugänglichen Mitteln, sodass wir uns dann auf den Weg gemacht haben zu sagen, okay, und jetzt machen wir es so richtig und rollen das auch aus und das ist genau dieses Modell schon in den ersten Kliniken geht's jetzt, ist es schon im Start, Real Life, wo Patienten dann im Arzt-Patienten-Gespräch ganz normal sprechen, daraus strukturierte Daten kommen, direkt ins KISS gehen, was auch wichtig war, dass die Daten nicht verloren sind. Ja. Kein neuer Silo, sondern es gibt nur eine Datenbasis. Das war mir auch mal wichtig, wenn man Daten generiert, nur eine Datenbasis und daraus kommt dann automatisiert auch ein vorbereiteter Arztbrief, der nochmal validiert wird. Das ist jetzt nicht mehr ganz cutting-edge, das gibt es einige Anbieter. Für uns war es damals so ein bisschen neu, wir waren auch der Erste in der Tiefe, da gab es am Markt noch gar nicht, haben uns dann selbst auf den Weg gemacht. Was uns dann zum zweiten Schritt eigentlich gebracht hat, dass wir inzwischen so weit sind, dass wir ein eigenes kleines AI-Team haben. Haben einen Head of AI, der hat 7 Mitarbeiter. Keiner davon ist ein Mensch. Der macht das, der hat seine Bots, die er kontrolliert und lässt die wunderbar programmieren. Und damit wir wirklich auch die eigene Kraft haben und entwickeln jetzt auch nebenbei, weil jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo wir aus so, ich nenne es mal positiven Zufallsbefunden in die Systematik übergehen müssen, wo wir dann auch in tatsächlich einen neuen Prozess gerade fürs Unternehmen definieren, dann am Januar bekannt geben werden, dass wir mal, momentan war es eher Zufallsbefunde, ehrlicherweise auch ein bisschen top-down von mir.
Ja.
Häufig startet man irgendwie und häufig ist es so. Manchmal aber auch mit Einzelnen, die eine Idee haben, wo man im Austausch ist. Und zum Beispiel mit dem Speech-to-Text, da hatten wir auch zwei sehr, sehr pfiffige Mitarbeiter, die mir das dann irgendwann mal vorgestellt haben und gesagt, okay, wir machen das jetzt, ihr seid dabei und dann haben wir das mit denen entwickelt und das wollen wir aber systematisieren. Das darf nicht mehr dem Zufall überlassen sein, dass man mal zufällig eine tolle Idee findet.
Ja.
Deswegen wird es auch bald einen neuen Prozess geben, wo wir auch nochmal systematisch nach repetitivem Aufwand gucken, wo wir systematisch dann aber auch Mitarbeitern die Chance geben, nennt uns doch das, was euch nervt, was repetitiv ist, was man wahrscheinlich lösen kann. Und dann gucken wir gemeinsam, kann das Sinn machen, kann daraus ein Business Case werden oder ein sinnvoller Use Case, wie definiert man den, wie kriegt man umgesetzt und dann auch so ein bisschen, weil dann kommt wahrscheinlich die nächste Welle wird sein, die erwarte ich und ich hoffe, ich kann das in Q2 nächstes Jahr sagen, dass wir so viele Ideen haben, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir damit fertig werden sollen.
Ja.
Da geht nämlich die Priorisierung los.
Ja. Ja.
Das wird so die, hoffentlich meine Wunschherausforderung für nächstes Jahr Q2 werden. Das wäre ein großer Wunsch, geht auf Weihnachten zu, ich darf mich schon äußern.
Ich finde das super, super spannend und ich glaube, jedem, der hier zuhört, dem wird sich die Frage stellen, ihr seid ja eine riesige Organisation im Gesundheitswesen, eine große Company. Wie schaffst du das, diesen sozusagen agilen, pragmatischen, innovativen Touch sozusagen bei einer Organisation eurer Größe beizubehalten? Weil es hört sich so an, wenn du das erzählst, als wärt ihr eigentlich ein Startup-Scale-Up in dem Spirit, wie ihr damit zumindest kulturell umgeht.
Gute Frage. Das ist natürlich jetzt auch mein Selbstbild. Ich habe 16.000 Mitarbeiter, vielleicht ein anderes Bild davon, aber ich würde mich freuen, wenn es so wäre, weil das auch mein Wunschbild ist für die Organisation, weil ich fest daran glaube, dass die agilen Unternehmen am Ende die entscheidenden sind und dass man auch im Gesundheitswesen trotz all der Regulatorik, die uns Agilität nur begrenzt zulässt, trotzdem agil sein kann im Rahmen der Möglichkeiten. Uns gelingt es eigentlich, indem wir die richtigen Menschen an richtigen Positionen haben. Ich glaube, das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis, aber die ist immer wieder richtig und auch hier. Und dann nach wie vor so wenig Standardisierung oder da Standardisierung, wo es sinnvoll ist, damit ich skalieren kann, damit ich Sicherheit und Qualität sicherstellen kann. Und ansonsten so viel Individualität wie möglich. Und dann wirklich das Empowerment vor Ort, dass man immer wieder mit den Menschen spricht, nahbar bleibt, Ideen bleibt und auch die Nähe nie verliert. So ist eigentlich auch mein Anspruch, und das gelingt mir mal besser, mal weniger, schon auch viel in Kliniken zu sein, direkt mit Menschen zu sprechen, rumzulaufen, Dinge zu beobachten. Und dann gibt es da schon das ein oder andere Mal, dass mich auch Mitarbeiter einfach mal direkt anschreiben, eine E-Mail schreiben. Es klingt immer so, oder auch meine Handynummer steht im System, kann mich jeder anrufen. Freu mich auf jeden Anruf. Und viele haben immer Angst davor, die Handynummer rauszugeben. Meine Erfahrung ist, die Hemmschwelle, mich anzurufen, ist eh leider viel zu hoch. Ich würde mich über viel mehr Anrufe freuen. Aber wenn es dann mal so weit kommt, ist es wirklich berechtigt, weil jemand irgendwas loswerden muss, weil es wichtig ist, eine tolle Idee ist oder ähnliches. Und das freut mich schon sehr. Und ich kriege jetzt, wenn wir behaupten, ein, zwei Mal im Monat von zugegeben immer wieder den gleichen, aber tolle Ideen, wo einer sagt, ich habe da was gesehen, ich war im Urlaub unterwegs, war im Krankenhaus und das könnten wir doch auch bei uns machen. Wie können wir denn zum Beispiel Wearables einführen? Da war eine Idee, hatten wir jemand sogar ein ganz tolles Konzept entwickelt. Use Cases, Wearables, Mehrwert für Wearable, potenziell Reimbursement auch. Einfach so Ideen, wo man dann gemeinsam spielt, okay, die Idee ist gut, da steckt die Power. Was können wir jetzt rauskitzeln, dass wir wirklich einen Mehrwert haben? Wann wird daraus eine Innovation mit Sinn, Evidenz und irgendwann idealerweise auch die Rückvergütung?
Jetzt ist ja das eine ist sozusagen die Idee und das andere ist dann auch die Fähigkeit, zu einem gewissen Grad umzusetzen. Mhm. Ich habe das Gefühl, mit KI-Tools und KI-Möglichkeiten und auch weil in den Modellen schon so viel Power steckt, ist es deutlich niedrigschwelliger geworden, eine Make versus eine Buy-Entscheidung zu treffen, auch für Kliniken. Ist das was, erstmal was du auch siehst? Und siehst du dann bei euch auch einen Trend dazu, mehr dieser KI-Use-Cases wirklich mit internen Ressourcen anzugehen, versus wo man früher vielleicht gesagt hat, okay, da brauchen wir irgendwie einen Industriepartner, um das umzusetzen?
Sehe ich definitiv so. Auch aus der Erfahrung, dass wir uns immer wieder auch große Industriepartner genommen hatten. Aus der Erfahrung heraus, dass wir manchmal eben, was du so positiv als Agilität wahrnimmst, war für die am Anfang an einen großen, kann ich mich erinnern, das war purer Stress. Weil die haben gesagt, wir bräuchten mal eine 20-seitige Anforderungsdokumentation. Und ich gesagt, nee, das funktioniert bei uns nicht. Ich sage ein Problem und dann müssen wir gemeinsam, den Use Case habe ich auch dahinter, aber wir müssen gemeinsam auf den Weg gehen, weil ich glaube auch, dass wir, da kann man eine alte Weisheit, glaube ich, aus der Digitalisierung wieder übernehmen. Ein schlechter Prozess digitalisiert ist immer noch ein digitalisierter schlechter Prozess.
Ja.
Und bei KI gilt genau das Gleiche. Ich kann nicht die Anforderungen von heute nehmen und sagen, bitte liebe KI, mach mir das genauso weiter. Man muss die Chance nutzen, alles nochmal zu hinterfragen. Und dann kann ich es nicht in 20 Seiten Anforderungen kippen, sondern muss irgendwie iterativ mich heranarbeiten, alles nochmal hinterfragen. Und das haben wir gemerkt, das kann man nur so wahnsinnig agil und so ein bisschen, das ist schon fast guerillaartig arbeiten. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir jetzt wirklich intern die Ressourcen aufgebaut haben, also intern auch nicht nur einen Head of AI jetzt haben, auch weiter rekrutieren, intern auch uns technologisch gerade aufbauen, mit eigenen Bots, mit eigenen Rechnermöglichkeiten, damit wir da autark sind, nicht weil wir anderen nicht vertrauen, sondern weil wir gelernt haben, wir sind deutlich agiler, schneller und adaptiver. Weil es kann ja auch durchaus sein, dass wir mal ein Projekt lostreten, plötzlich kommt ein total guter Use Case, der aber viel besser ist. Da müsste ich jetzt auch einem anderen Industriepartner sagen, bitte stopp, legen wir auf Eis. So kann ich einfach intern sagen, jetzt wird kurz umgesourced, andere ist gut, wir haben gerade was noch Besseres, das noch Bessere ist das guten Freund oder Feind, jetzt machen wir das zuerst und danach beginnen wir mit dem anderen, machen wir das andere fertig. Das ist mir schon wichtig, diese Flexibilität zu haben. Und nebenbei ist es auch nicht unwirtschaftlicher. Also in dem Fall sind wir in einer Größe unterwegs und sehen so viele Use Cases, dass es intern auch tatsächlich wirtschaftlicher ist.
Und wie priorisiert ihr eure KI-Projekte? Sind da jetzt, du hast von über Sprachdoku, über Entlassbericht gesprochen, seht ihr da im ersten Schritt administrative Themen vor allem oder schaut ihr euch auch ganz aktiv, ich sag mal, Innovation für die Versorgung selbst an?
Also momentan, das klingt jetzt sehr KI unromantisch, sind es auch jeweils wirtschaftliche Business Cases dahinter. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, damit wir die Akzeptanz auch dafür an allen Stellen schaffen. Wenn wir jetzt, es ist ja nicht dafür da, um Dinge more convenient zu machen, sondern am Ende muss es ja auch finanziert werden im System. Insofern sind die ersten Business Cases, die wir jetzt sehr, sehr hart auch angehen, tatsächlich welche, die auch einen gewissen Return on Invest haben. Also ich kann die wirtschaftlich auch sehr, sehr gut rechtfertigen, weil der Return sehr schnell kommt. Ja, weil ich plötzlich dann Mitarbeitende, die ich gar nicht finde in der Dimension, vielleicht auch gar nicht mehr brauche und schon habe ich einen ganz anderen Return und kann ganz anders die Kunden bedienen, kann die Kliniken an der Stelle der bessere Dienstleister sein in den Zentren. Und das ist natürlich für alle Seiten gut und tatsächlich wirtschaftlich. Also noch sind wir in einem Punkt, wo wir die Business Cases in der Priorisierung rein wirtschaftlich machen. Medizinisch Outcome getrieben, da wird, glaube ich, in den nächsten Jahren eine ganze Menge nochmal kommen. Da haben wir jetzt auch im Unternehmen nochmal die Basis dafür geschaffen, haben jetzt auch im Unternehmen den Broad Consent installiert. Das heißt, dass wir mit den Daten neben der klassischen Qualitätssicherung auch nochmal tatsächlich im Sinne der Innovation und Outcome-Steuerung deutlich intensiver arbeiten können, was uns da auch nochmal die Möglichkeiten gibt, jetzt auch die Datenpunkte, die wir haben, auch dafür nutzen zu dürfen. In der Vergangenheit war es so, wenn uns ein Thema stark interessiert hat, gab es eine Studie dazu, der Patient wurde nochmal explizit gefragt. Ja. Das wird in der Zukunft dann etwas einfacher werden, weil die Patienten aufgeklärt werden und entsprechend sich entscheiden können, sind die bereit, dass ihre Daten für sowas anonymisiert genutzt werden, für die Weiterentwicklung oder nicht mehr. Am Ende letztlich nochmal die Übertragung, das was ja auch im Gesundheitsdatennutzungsgesetz so ein bisschen auch politisch-philosophischer Wille war, zu sagen, lasst uns doch bitte die Daten nutzen, die wir haben, um das Gesamtsystem besser zu machen, um Outcome-Verstärkung, Verbesserung.
Jetzt ist es ja so, wenn wir über wahrscheinlichkeitsbasierte Modelle, alles was prädiktiv, diagnostisch ist etc. sprechen, kommt man relativ schnell in diesen Medical Device Bereich rein und damit auch in die höheren Risikoklassifikationen im AI Act. Mhm. Würdest du sagen, euer sozusagen Commitment ist da so stark, dass du sogar solche Sachen zukünftig möglicherweise intern erwägt umzusetzen? Oder ist das so eine Grenze, wo ihr sagt, das ist durch die regulatorischen Anforderungen eine so hohe Defokussierung, das macht für uns derzeit keinen Sinn?
Derzeit würde ich sagen, macht es für uns keinen Sinn. Also aus zwei Gründen. Das ist ja ein Riesenschritt, den man da gehen muss.
Ja,
das ist ja nicht eine kleine Stufe mehr, sondern das ist wirklich ein riesig, gigantischer Schritt.
Ja.
Und wir haben noch so viele Hausaufgaben auf der anderen Stufe zu tun und so viele Use Cases gerade, die wir sinnvoll umsetzen können, dass wir uns da aktuell noch nicht herantrauen. Was aber nicht heißt, dass es zukünftig ehrlich gesagt in die Richtung gehen kann. Und das sehen wir jetzt schon. Und ich glaube auch fest daran, dass irgendwann die Frage sich stellt und auch wieder in der typischen Make or Buy. Wir sehen den Need, wir sehen den Sinn. Wir haben vielleicht Reimbursement oder ein Business Case. Wir wollen den Schritt gehen und dann wird man sich wahrscheinlich, meine Prognose ist, in 5 Jahren sitzen wir in einer Runde und werden spätestens diese Frage diskutieren oder sagen, zum Glück haben wir es getan.
Ja. Ein anderes Thema, was durch KI ja gerade ganz neu enabled wird, ist das ganze Thema Robotik, weil mit den neuen Modellen quasi das Training der Roboter, insbesondere der humanoiden Roboter, ich sag mal, deutlich akzeleriert und beschleunigt wird. Siehst du spannende Robotik-Use-Cases für euch?
Sehe ich absolut. Also ich sehe die vor allem in der Frührehabilitation tatsächlich, die ja sehr, sehr auch pflegelastig ist. Das sind schwerkranke Patientinnen und Patienten, zum Teil intensivpflichtige Patienten auch, wo, glaube ich, die Robotik die Pflege aktiv unterstützen kann. Und da gibt es ja durchaus auch Länder, wo sowas auch schon, wo das Real Life ist, da passiert das auf jeden Fall. Also da kann Robotik wahnsinnig helfen. Ich glaube aber auch fest daran, dass es fast so ein bisschen zwischen Robotik und Softwarelösung wir auch nochmal riesige Möglichkeiten haben, beispielsweise in der Ergotherapie, wo es jetzt Modelle gibt, wo man plötzlich über ergotherapeutische Zirkel, da haben wir gerade eine Studie in Planung gemeinsam mit dem Hersteller, weil wir schon sehen, das bringt einfach nochmal wahnsinnig weiter, wenn dann die Geräte interaktiv auf den Patienten plötzlich über KI-Modelle reagieren und ihn immer quasi genau an der Grenze der Komfortzone so ein bisschen kitzeln und immer in der Therapie weiterführen. Und viel besser, als man sonst tun könnte. Und letztlich der Therapeut dann eigentlich der Profi ist, der einfach nochmal so ein bisschen physisch dabei ist und das Ganze mit überwacht und nochmal so den Feinschliff gibt, damit wirklich aus physischer Anwesenheit eines Fachtherapeuten oder technischen Lösung mit Robotik oder Softwarelösung oder integrierte Lösung tatsächlich das bestmögliche Outcome kommt. Also da sehe ich riesige Möglichkeiten.
Und wenn man sich diese ganzen Trends so anschaut, auch wie sich da die Versorgung verändert, was würdest du denn jungen Menschen, die jetzt sozusagen in den Job im Gesundheitswesen eintreten, empfehlen, wie sie mit dieser Technologie umgehen sollen, um da auch sozusagen sich für die Zukunft entsprechend zu rüsten?
Extrem gute Frage. Ich glaube, was wichtig ist, was man bei allem nicht vergessen darf, deswegen lege ich es immer allen nahe, und das ist mir mal ganz wichtig, einfach mal auch ganz an die Basis zu gehen. Mal im Gesundheitswesen vielleicht auch mal einen Monat in der Pflege mitzuarbeiten. Jetzt durfte ich das auch mal machen und besuche auch bewusst immer wieder die Nähe zur Basis, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, um den Basis-Need und den Basis-Use-Case überhaupt definieren zu können. Weil ganz schnell kommt man natürlich auf die Idee, und da fallen uns, glaube ich, auch ganz viele tolle Beispiele ein, wo tolle Entwickler tolle Dinge entwickelt haben, aber leider nicht für den Markt, sondern ja, für sich selbst, oder den schönsten Code geschrieben hat, aber den braucht leider niemand. Das ist ja völlig daneben. Deswegen ist es immer ganz wichtig, an der Basis zu sein, das zu verstehen. Und dann würde ich sagen, stay hungry, play around. Das ist, glaube ich, die Idee dabei, sich umzugucken, wie machen es andere Branchen, Transfers auch mal anzusehen. Man kann einfach mal Transferdenken aus anderen Branchen auch nehmen. Wie hat es denn eine andere Branche gelöst, plötzlich Ähnliches? Hochprofessionalisierte Branchen, die auch dienstleistungsintensiv sind, wie zum Beispiel, was hat die Hotellerie gemacht? Da gibt es ja auch zunehmend die Roboter, oder es gibt Roboter, die inzwischen sogar kochen. Gibt das erste Krankenhaus, wo Essen gekocht wird vom Roboter oder Ähnliches. Einfach solche Ideen sich einfach mal anzugucken und dann zu übertragen. Weil häufig sind wir im medizinischen Bereich natürlich medizinische Profis, aber haben ganz viele Sekundärbereiche, die es woanders auch gibt, in aber in einer ganz anderen Skalierung und in einer ganz anderen professionalisierten Art und Weise. Wie jetzt zum Beispiel Leistungen von uns beziehen sich jetzt auch, wir stellen Zimmer zur Verfügung. Da kann ich mir ganz viel auch zur Hotellerie abgucken. Wie machen die es denn? Weil das ist deren Hauptjob. Also sind die professionalisierter. Wenn wir unseren Hauptjob in Therapie haben, das ist unsere eigentliche IP, sind die natürlich im Bereich Housekeeping unterwegs. Deswegen ist es ganz spannend, mal sich die anderen Industrien anzugucken. Und das kann ich wirklich nur jedem nahelegen, zu überlegen, wo ist eine übertragbare Industrie, was kann man aus der lernen, was machen andere Länder beispielsweise, um dann zu gucken, wie kriege ich es transferiert. Und nie zu vergessen, wofür machen wir das eigentlich? Und das ist der Patient, das ist der Rehabilitant, für den wir die ganze Dienstleistung erbringen. Und der darf, ehrlich gesagt, sich da an der Stelle nie verlassen fühlen oder einsam fühlen. Ganz im Gegenteil, das sind alles helfende Elemente, die am Ende den Leistungserbringern vor Ort helfen, den Rehabilitanten und Patienten zu helfen.
Jetzt, wo du das auch mit anderen Märkten ansprichst, hast du da selber Märkte, in die du ab und zu mal reist oder die du dir speziell anschaust, so ein bisschen als Inspiration?
Also ich gucke mir natürlich immer Gesundheitswesen gerne an, auch gerade im europäischen Ausland, mal so aus systemtheoretischen Dingen, wie geht eine Krankenhausreform in anderen Ländern, auch so ein bisschen die Implikationen abzuleiten, was heißt das denn, was heißt das für den Markt, was heißt das für die Patientinnen und Patienten, was heißt das für uns dann als Reha-Betreiber aber auch. Zum Beispiel daher auch die Kenntnis, dass wir uns wahnsinnig in Akutnähe bewegen müssen. Und ich habe große Freude, tatsächlich auch immer wieder in andere Bereiche einfach reinzuschnuppern, wie zum Beispiel Logistik und Professionalisierung, wie zum Beispiel, was ich faszinierend finde, ist nach wie vor die Luftfahrt. Wie gelingt es der Luftfahrt, so on point, so hoch zuverlässig zu sein mit einer Sicherheitskultur und Ähnlichem, die ich wahnsinnig spannend finde. Das sind ja dann doch Dinge, die, wenn die Tiefe geht, baut sich so eine Kultur nicht durch Zufall auf oder Selektion, weil alle, die schlecht sind, abstürzen, ja, sondern man hat systematisch gelernt, ja, und Dinge etabliert. Und manchmal sind es einfach Regeln. Manchmal sind es Kommunikationsregeln, manchmal sind es auch hierarchische Regeln, manchmal sind es Dienstanweisungen, manchmal sind es SOPs, die Bewegungsspielraum kleiner machen, manchmal bewusst aber wieder größer machen. Um zu sagen, man darf nicht zu sehr verengen, dann kriegt man einen zu fokussierten Blick und vergisst vielleicht manche Dinge außenrum. Das finde ich so wahnsinnig spannend, und sich das immer wieder anzugucken, finde ich faszinierend.
Und wo wir über das Gesundheitssystem sprechen, im Akutsektor steht uns ja mit der Krankenhausreform, sozusagen je nachdem, wie schnell jetzt da was wirklich passiert, aber eine große Veränderung bevor. Ist es im Reha-Bereich auch absehbar, dass sich dort, ich sag mal, strukturell Sachen verändern?
Also es gibt eine Vergütungsreform, die aber eher nicht die Struktur, sondern eher das Pricing so ein bisschen verändert. Die wird, glaube ich, die Branche nicht wirklich revolutionieren oder stark verändern. Und Da knüpfe ich ein bisschen an dem, was ich vorhin gesagt hatte. In der Reha machen wir den Auftrag, den man uns gibt, aber wir bereiten uns gefühlt noch zu wenig als gesamte Branche auf die Veränderung im Akutsektor vor. Und da bin ich ganz dankbar, dass ich jetzt viele Partnerinnen und Partner habe im Unternehmen, mit denen ich gemeinsam uns als Unternehmen darauf vorbereiten kann, weil das tatsächlich ein Sektor ist, der leider häufig vergessen wird. Und ich bin ganz dankbar, da gibt es zum Beispiel in Bayern eine Landtagsinitiative, die das nochmal aufgegriffen hat, die gesagt hat, wir lasst uns doch bitte in der Krankenhausreform den Reha-Sektor mitdenken. Der wird nämlich mindestens die Konsequenzen ausbaden, idealerweise ehrlich gesagt die Herausforderungen lösen. Lasst uns das doch bitte mitdenken. Dabei bin ich sehr, sehr dankbar, weil das war das erste Mal, dass das so hart ausgesprochen wurde. Also nicht von mir, sondern auch von anderen und auch von politischen Entscheidungsträgern, die das, glaube ich, auch zunehmend erkennen. Und es ist auch wirklich eingängig und jeder versteht es, wenn man im Dialog ist, wird halt gerne in der Komplexität der Krankenhausreform, glaube ich, vergessen, wo man sich streitet, sind es 2000 Meter, sind es 5000 Meter, ja. Sind 3 Monate, 6 Monate, ja. 3 oder 5 Leistungsgruppen, ja. Der Facharzt, all die Diskussionen, wenn man das Gesamtsystem wieder betrachtet, vergisst man dann gerne, wie geht es denn eigentlich dann nach der Entlassung weiter.
Tatsächlich hat man ja auch das Gefühl, wenn man sich das KHVVG anschaut und die Fördertatbestände, dass da irgendwie schon so eine gewisse Intention zu dieser Partnerschaft über Sektorengrenzen auch wieder mit dabei ist, aber eben vielleicht nicht ganz bis zu Ende gedacht.
Gell? Leider nicht. Also ziemlich häufig werden wir auch angesprochen, wenn sich so sektorenübergreifende Versorgungszentren bilden, ob das nicht Sinn macht, dann den Sektor Reha dort gleich zu integrieren mit einer kleinen Reha-Abteilung. Ja, und jetzt muss man sagen, auch es ist wie in Reha ähnlich wie im Akutsektor, dass die Strukturanforderungen eher größer statt kleiner werden. Also die kleinste überlebensfähige Einheit inzwischen eine Größe angenommen hat, dass es für uns gar nicht sinnvoll ist und wirtschaftlich gar nicht möglich ist, jetzt isoliert irgendwo kleine Reha-Abteilungen am Leben zu halten, so sinnvoll die inhaltlich sind. Man könnte die Brücke machen, wenn man sich nur mal überlegt, vom echten Auftrag her, wie kriegt man es gelöst und nicht die typischen Strukturvorgaben, die wir irgendwann entwickelt haben, die auch mal alle richtig waren. Aber das sind wieder Bürokratie, das fällt uns schwer zu sagen, haben wir mal eingeführt mit guter Absicht, aber kriegen es nie wieder ausgeführt. Also da fallen mir jetzt ganz viele Beispiele ein, wie PPUGV oder ähnliches. Und man sagt, es wurde eine Erwartung damit verknüpft. Die Erwartung ist eigentlich nicht erfüllt. Eigentlich müssen wir es doch wieder abschaffen, aber das schaffen wir nicht mehr.
Ja.
Und deswegen sehe ich da leider gerade nicht die Brücke und das tut mir sehr, sehr leid, weil wir könnten Versorgung, wenn man es ganz anders denkt, auch ganz anders gestalten. Und gerade jetzt, wo man die Versorgungslandschaft mal umdenken kann, wäre das eine riesige Chance.
Was wäre denn, wenn du einen konkreten Wunsch formulieren könntest? Was wäre denn für dich so eines der Hauptthemen, die du eigentlich gerne in dieser Reform sehen würdest?
Ich würde mich freuen. Wie groß darf der Wunsch denn genau sein?
Ach, schieß groß.
Dann würde ich mich freuen, wenn man tatsächlich mal kurz die Sozialgesetzbücher stehen lässt, mal den Patienten nimmt, was der eigentlich wirklich braucht, in welcher Intensität, zu welchem Zeitpunkt und dann überlegt, wer kann ihn da denn am besten bedienen? Wer kann ihn am besten abholen? Dann könnte man ja auch mal so ganz verrückte Dinge denken, wie die therapeutische Betreuung des Patienten übernimmt vielleicht ein Reha-Spezialist ab Sekunde 1 auch schon in der Akutklinik und langsam schleicht sich die Akutmedizin aus, wo der akutmedizinische Teil immer kleiner wird und der therapeutische Teil wird immer größer und dafür ist vielleicht der Akutmediziner auch noch in der Reha ein bisschen mehr tätig. Also ein bisschen Versorgung aus einem Modell und das machen andere Länder ja auch vor, dass man einfach nicht, und jetzt kommen wir die Sozialgesetzbücher mit dem harten Cut, irgendwo eine Grenze eintreibt mit all den Friktionen, die wir logischerweise an den Sektorengrenzen haben. Und das würde mich sehr freuen. Und dann, ich darf ja groß schießen, idealerweise auch noch irgendwie ein Capitation-Modell und Pay-for-Performance, weil dafür stehe ich wirklich, dass wir beginnen, Ergebnisqualität zu messen statt Struktur- oder Prozessqualität, weil das sind Pseudo-Qualitätsmerkmale. Das sind gute Näherungen. Aber das Ziel muss doch sein, wenn man nur eine Näherung hat, will man schon das eigentliche Ziel haben und das ist die Ergebnisqualität. Wenn wir dahin kommen und dann auch noch sagen, wer es besser macht, bekommt es besser vergütet, dann hätten wir auch die richtigen Anreize im System, statt zu sagen, ich halte mich an alle Prozesse und das Ergebnis ist ehrlich gesagt eigentlich irrelevant, weil wir es gar nicht richtig messen.
Absolut. Und ich glaube auch, Ergebnisqualität ist oder Outcome ist der einzige Weg, diese Anreiz- und Interessenkonflikte wirklich aufzulösen. Und jetzt kennst du dich in den Sozialgesetzbüchern deutlich besser aus als ich.
Ist deine These.
Ich habe auch schon ein paar dieser Gespräche geführt und ich habe immer das Gefühl, wie eigentlich in vielen Bereichen in Deutschland fühlt sich das so an, als wären wir da in diesen sozusagen ja historisch gewachsenen Strukturen, wo man eigentlich ganz deutlich spürt, man kann innerhalb dieser Strukturen das Problem nicht wirklich lösen und es gibt so ganz viele kleine Verbesserungen oder auch Verschlimmbesserungen, die aber, wo absehbar ist, die lösen das Problem nicht. Gleichzeitig scheint es so weit weg, dass irgendwie politisch der Mut gefunden wird, wirklich mal auf den Reset-Knopf zu drücken und eine massive Reform anzustoßen, um das System umzukrempeln. Ja, irgendwie so ein kleiner Wehmutstropfen, dass da der Sprung dahin zu kommen so groß scheint.
Der Sprung ist tatsächlich groß. Und jetzt, also ich kenne jetzt zum Glück oder ich weiß nicht, ob es schade ist, nicht alle Paragraphen in den Sozialgesetzbüchern, aber ich kenne ziemlich groß da, wo es uns mal hemmt oder nicht hemmt. Wenn man jetzt aber wieder guckt, wo wir herkommen und weshalb wir uns so schwer tun, die Dinge zu bewegen, wurde ja Deutschland irgendwann im System so aufgesetzt als extrem stabiler Tanker, den man nicht so schnell bewegen kann. Das hat uns lange Zeit, glaube ich, vor vielem bewahrt, weil wir nicht anfällig waren für irgendwelche Trends. Wir haben keine medizinischen Trends gehabt, kein Rein-Raus, keine Rationierung wie in anderen Ländern, wo man sagt, oh, jetzt können wir uns gerade irgendwas nicht leisten. Jetzt gibt es keine Hüften mehr über 80 oder irgendwie sowas. So verrückte Dinge gibt es in vielen Ländern. Ja, tatsächlich. Das ist Realität. Das vergisst man gerne. Das haben wir alles nie erleben müssen. Deswegen war es lange Zeit gut. Jetzt sind wir aber in diesem stabilen System in einer Umwelt, wo wir eigentlich ganz schnell abbiegen müssen.
Ja.
Und das kann unser Tanker irgendwie nicht so wirklich. Deswegen bin auch kein Freund vom Politiker-Bashing. Ich habe viele Wünsche an viele Politiker. Mich adressiert ja auch gerne. Aber mir ist auch völlig bewusst, man kann nur Teile davon wirklich lösen, weil die natürlich auch in der Lösungsspielraum eines einzelnen Politikers überschaubar ist. Dann haben wir Thema Bund-Länder, Thema der Föderalismus allgemein, Zuständigkeiten. Dann bei mir schon allein auch wieder sind es zwei Ministerien. Ich bin im BMG, bin aber auch im BMS angehängt. Und schon haben wir so viele Interessen dabei. Dann haben wir natürlich auch noch im Bereich der Selbstverwaltung Strukturen, die sich geschaffen haben, zu Zeiten, die anders waren, die, glaube ich, jetzt sich auch noch in der Selbstfindungsphase so ein bisschen sind. Wofür kämpfen die in Zukunft? Wofür stehen die in Zukunft? Weil sich so viel gerade ändert, dass das, glaube ich, auch unklar ist. Und in dieser Unsicherheit will erstmal keiner verlieren und schon bewegt sich das System eigentlich kaum. Und das ist ja das, was wir, glaube ich, auch wahrnehmen, was uns ja auch alle immer wieder mal in den Wehmutstropfen treibt, mal in die Verzweiflung treibt, aber nicht treiben müsste, weil ich fest daran glaube, dass wir immer noch den Willen haben und genug Menschen haben, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Und das mag jetzt mal sein, dass es vielleicht mal, ich darf mir wieder was wünschen, vielleicht Leistungserbringer aus verschiedenen Bereichen, vielleicht große private Leistungserbringer aus dem Akutbereich, dann eben große Betreiber aus dem rehabilitativen Bereich, da würde ich mich freuen, wenn wir das wären, und gemeinsam und große Kostenträger zusammenkommen und überlegen, wie kriegen wir es denn gelöst, weil eigentlich lässt das Sozialgesetzbuch auch zu, wenn sich alle einig sind. Insbesondere der Patient, dann kann man ganz andere Wege gehen gemeinsam. Und das ist schon, sind Freiheitsgrade, die wir eigentlich haben, wenn wir uns alle einig sind. Und jetzt, glaube ich, wird der Druck in der Zwischenzeit immer größer, dass man auch solche Dinge denken kann und die möglich werden. Und ich kämpfe auch dafür und glaube auch fest daran, weil ich glaube, das ist der deutlich wahrscheinlichere Punkt, als zu glauben, wir können so viele Reformen parallel anstoßen, die auch noch ineinander greifen. Ja. Darauf würde ich mich ungern verlassen.
Das ist ja eigentlich nochmal ein schöner Hoffnungsschimmer zum Abschluss. Tatsächlich, ich glaube, der letzte Punkt, den du gesagt hast, dass der Pain einfach so groß wird, ja, dass man Lösungen finden muss, ja, das ist vielleicht wirklich der Weg, wie sich das System jetzt noch ändern kann, gell?
Absolut.
Weil all die verschiedenen Trends, Fachkräftemangel, Kostendruck, weniger Einzahler in die Sozialsysteme etc., da ist man gefühlt ja, wenn man sich sozusagen die diversen News in der Branche anschaut, an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr lange so weitergeht wie bisher.
Nein. Und die Fakten machen es einfach so offensichtlich. Ja. Das zweiteuerste Gesundheitssystem der Welt. So viele Fachkräfte wie noch nie im System. So viel gesperrte Betten wie noch nie. So lange Wartezeiten wie noch nie in der ambulanten Psychotherapie. Da stimmt doch irgendwas nicht. Das müssen wir lösen.
Marc, ich finde, das sind super Worte zum Abschluss. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei eurer innovativen Reise und freue mich, dich ganz bald wiederzusehen.
Danke für die Einladung. Wollen wir hoffen, dass das letzte Fakt auf der Welt ist und bei dir im Schrank.
Ich werde es auf jeden Fall noch eine Weile behalten.
Danke dir.
Marc, danke.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!